360 Grad von Chef zu Chef.
Der Unternehmer-Podcast der VR Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
Gemeinsam Zukunft gestalten. 111 Jahre VR Bank Würzburg. Ganz viele Unternehmen wären ja nie so alt. Nur eins von 75.000 Unternehmen wird 100 Jahre alt. Und wenn man jetzt als Unternehmer sich die Folge anhört und sich fragt, was kann ich denn von der VR Bank lernen? 111 Jahre sind ja ziemlich viele Generationen und irgendwas müssen die richtig machen. Und genau darum geht's heute in dem Podcast, nämlich mal die Erfolgsfaktoren aus 111 Jahren, die Haltung, die Werte, der Blick nach innen, der Blick nach außen, das Nutzenstiften für die Kunden, für die Mitarbeiter. Genau darum werden wir uns heute kümmern. Und im Gespräch haben wir Joachim Erhardt und Klaus Reder, beide Vorstände der VR Bank. Und erstmal herzlich willkommen zum Jubiläumspodcast 111 Jahre VR Bank Würzburg.
Vielen herzlichen Dank.
Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir haben ja schon im Vorgespräch viel Spaß gehabt und haben überlegt, wir drehen den Spieß einfach mal rum und machen jetzt nicht so eine Valium-Sendung, wo wir die Leute einschläfern, damals, als wir 1913 gegründet worden sind, sondern wir gucken von der Zukunft aus rückwärts und machen einen Ausflug, wo wollen wir in 11 Jahren stehen, was wird uns da an Geschäft prägen, was wird wir da an Nutzen stiften, was werden wir da für eine Kultur haben, dann werden wir einen Blick in die Gegenwart werfen, wo sind wir denn jetzt schon angekommen und natürlich auch einen Blick in die Vergangenheit, wo kommen wir denn her, was sind denn die Werte und die Erfolgsfaktoren, die uns denn treiben. Wenn uns jetzt Unternehmer heute zuhören, dann ist ja die Frage, was lässt sich denn für Unternehmer von euch lernen, wenn wir mal auf 111 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte schauen?
Ja, ich denke, die Langfristigkeit der Ausrichtung ist eine der Erfolgsfaktoren. Wir waren nie von Quartal zu Quartal getrieben, sondern immer getrieben unter dem Aspekt, was müssen wir Gutes tun für unsere Mitglieder und Kunden, also den Förderauftrag als Genossenschaft zu erfüllen. Und das verbunden aber mit eben genau dieser Langfristperspektive nach vorne, also den Blick immer nach vorne gewandt, was müssen wir tun, wie müssen wir uns verändern, wie müssen wir uns weiterentwickeln, damit wir am Ende des Tages relevant für unsere Mitglieder und Kunden sind, damit wir relevant mit unseren Dienstleistungen sind, aber auch relevant für unsere Mitarbeiter sind. Und ich glaube, genau diese Langfristigkeit im Denken und Handeln ist einer der Erfolgsfaktoren dieser 111 Jahre.
Coolerweise habt ihr auch die passende Rechtsform dazu als Genossenschaft, die euch in die Lage versetzt, schon alleine per Satzung genau so eine Langfristigkeit zu haben. Da ist ja nicht die Gewinnvermehrung, sondern die Nutzenstiftung oder der Förderauftrag, der sogenannte, der Punkt. Und das ist ja ein guter Unternehmerpunkt, oder? Machen wir Quartalshektik oder machen wir Langfrist, Klaus?
Ja, Quartalshektik, Joachim hat es ja schon gesagt, machen wir auf keinen Fall. Das ist nicht angesagt und es ist auch nicht wirklich zielführend. Und ich glaube, das ist der große Vorteil einer Genossenschaft. Du hast ja schon angesprochen, Uli, der Förderauftrag, was einer alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam. Paragraph 1 des Genossenschaftsgesetzes. Und wenn man sich das mal wirklich so auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das ja ein Solidarprinzip. Ne? Das ist eine Solidargemeinschaft, füreinander da zu sein. Und das ist eben nicht auf Gewinnmaximierung, wie du sagst, sondern das ist auf Nachhaltigkeit, auf Langfristigkeit abgezielt. Und das fängt ja bei uns an. Wir im Vorstand, uns gehört ja auch nicht die Bank.
Nein.
Wir sind ja auch nur Angestellte, Mitglieder. Mitglieder selbstverständlich. Ja. Wir sind Angestellte vom Aufsichtsrat letzten Endes bestimmt oder mit dem ein Vertrag abgeschlossen. Und das ist der Unterschied zu vielen anderen Rechtsformen, auch im Bankenwesen, dass wir auch in aller Regel, wenn wir einen guten Job machen, davon gehe ich jetzt mal aus, die Ruhe haben, diese Bank mit unseren Mitarbeitenden zusammen langfristig auf ein solides Fundament zu stellen und eben nicht im Fünfjahresturnus, ein Vertrag läuft ab, du musst wieder gehen. Also dieses Söldnertum, das man oftmals vorfindet in anderen Institutsgruppen. Ich versuche mal, den Shareholder oder den Stakeholder Value innerhalb von 5 Jahren zu optimieren, dass ich tolle Bonuszahlungen bekomme. Das ist bei uns eben nicht angesagt, sondern bei uns ist es auf eine langfristige Perspektive. Und damit werden wir viel berechenbarer für Kunden, Kundinnen, Mitglieder, Mitgliederinnen, aber natürlich auch für unsere Mitarbeitenden.
Und für die Shareholder, die insofern bei euch Mitglieder sind und ja jeder einen One-Man-One-Vote-Anteil haben und übertragen auf Unternehmer, würde ich mal so interpretieren, dass ja der normale Familienunternehmer sich ja aussuchen kann. Lässt er sich von den Jahres- oder Quartalsergebnissen treiben? Oder macht er das wie ihr, die dann sagen, nee, ich habe ja eigentlich mehr Generationen vor mir im Blick und kann in Ruhe agieren? Wie seht ihr denn eure Aufgabe als Vorstände? Weil das ist ja schon auch ein Stück weit, hört sich das sehr privilegiert an.
Also der Job, den wir hier machen dürfen, ist tatsächlich einer der besten Jobs, so wie wir immer sagen, weil wir genau diese Gestaltungsfreiheit haben, die wir brauchen und auf der anderen Seite aber auch die Ruhe haben, eben genau die Dinge so zu entwickeln, dass wir eben, so wie der Klaus es auch gesagt hat, nicht in 5-Jahres-Perioden oder noch kürzer denken müssen, sondern tatsächlich langfristiger. Und ich habe vielleicht ein Bild, was man ganz gut verwenden kann für diese Thematik. Ich hatte eine Gelegenheit, in einer Cessna mitzufliegen. Mhm. Ein Luftbildfotograf hat mich mitgenommen und kurz nach dem Start hat er mir den Steuerknüppel sozusagen überlassen und hat gesagt, jetzt probierst du das mal aus.
Okay,
und
ich war baff. Jetzt immer noch da.
Ich war baff überrascht.
Scheint gut gegangen zu sein.
Wie er plötzlich dies ohne große Vorankündigung mir den Steuerknüppel übergeben hat. Was habe ich da gelernt? Und das kann man gut übertragen, auch auf das Thema Unternehmenssteuerung. Er hat mir dann Anweisungen gegeben, hat gesagt, da vorne am Horizont erkennst du den Punkt, ja, das ist Karlstadt, in diese Richtung fliegen wir und achte jetzt bitte auf die entsprechenden Instrumente. Wir wollen den Kurs gleichmäßig fliegen, wir wollen kein Auf- und Absehen in der Höhe, wir wollen auch keine Schlenkerer nach links oder rechts sehen, sondern bemühe dich genau dies anzusteuern.
Fokus.
Fokussiert genau auf diesen Punkt. Was hatte das zur Folge? Eine Vielzahl von kleinsten Bewegungen an diesem Steuerknüppel, um genau diesen Kurs, den wir da angepeilt haben, auch einzunehmen. Also keine Tatenlosigkeit, sondern immer wieder das Nachjustieren, aber ganz fein.
Fein kalibrieren.
Ganz fein, ja. Und also echt fordernd in dem Moment. Und im Gegenteil dazu, wenn die Anweisung war, jetzt fliegen wir eine Links- oder eine Rechtskurve, dann war das eher einfache Flugübung, weil man da in Bewegung war, den Steuerknüppel rumgenommen hat und da diese Feinjustierung in dem Moment gar nicht das Fordernis war, sondern tatsächlich dieser Richtungswechsel relativ einfach mir vorkam. Aber okay, dieses Langfristige, eben genau dieses Anjustieren eines Ziels, das war das für mich in der Übersetzung, wo ich gesagt habe, ja, das, was ich jetzt in dieser Cessna erlebt habe, kann ich eigentlich eins zu eins auf uns als Bank übertragen. Wir denken und handeln langfristig, wir steuern das Haus langfristig. Uns kommt es nicht auf das eine Jahresergebnis an, sondern eben auf die Mehrjahressicht, ja, auf die auch Ausgestaltung unserer Eigenkapitallage, um auch zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden und das, was der Klaus auch gesagt hat, die Berechenbarkeit auch darzustellen, weil eben unsere Mitglieder und Kunden um unseren Kurs wissen, unser Aufsichtsrat um unseren Kurs weiß, aber auch die Mitarbeitenden um unseren Kurs wissen und da eine hohe Verlässlichkeit einfach haben.
Ein cooles Bild, dass das Kurshalten anstrengender ist, wie das Kurs ändert.
Ja, das war für mich die Quintessenz daraus.
Das ist ein cooles Bild, weil dieses Feinkalibrieren, da muss man die Ruhe für haben.
Die Ruhe und wie gesagt auch den Blick nach vorne immer wieder haben, eben das Fokussiertsein, das trifft da alles zu. Und wie gesagt, für mich war es die perfekte Lernübung, nicht weil ich jetzt Pilot werden wollte, sondern weil mir genau diese Übersetzung gelungen ist.
Cool. Ist ja eine gute Überleitung zur nächsten Frage, weil angekündigt haben wir ja den Ausflug, 111 Jahre liegen hinter uns. Jetzt würde ich ja ungern nach 111 Jahren vor euch fragen, aber 11 Jahre nach vorne kann man ja mal auch vorsichtig fragen. Also wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen würden in das Jahr 2035. Die Bank ist jetzt 122 Jahre alt. Wo, wenn wir mal rückwärts gucken würden, also wer das Flugzeug, die Ziellinie haben wir würden von da aus rückwärts gucken. Was haben wir denn geschafft? Wo stehen wir denn in 11 Jahren, wenn alles gut geht? Was wäre das Idealbild der Bank, Klaus?
360 Grad. Gemeinsam Zukunft gestalten.
Also ich bleibe mal bei Joachims Bild, ne? Um es einfach aufzugreifen.
Ja.
Die Maschine ist immer noch auf Kurs.
Super.
Weil genau das ist ja unser Thema, ne? Langfristig den Kurs zu halten. Passt ja auch im Übrigen zu unserer Mission. Wir begleiten Generationen gemeinsam Zukunft gestalten. Wir begleiten Generationen, sowohl verschiedene Generationen, aber auch über Generationen hinweg. Das heißt, wir begleiten dich von der Geburt, bis du irgendwann mal
in Generationenübergabe genau, an die Enkel
in der nächsten Weg gehst. Ne? Mhm. Das heißt, wir bleiben auf Kurs. Ich würde auch gar nicht sagen, dass wir schneller fliegen, aber wir fliegen konstant und die Maschine, die wird auch ständig gut gewartet. Und ich bin mir sicher, dass wir ganz an Bord ganz viele weitere wundervolle Menschen haben, nämlich unsere Mitarbeitenden. Das sind aber keine Passagiere, sondern die sind als Co-Piloten. Die fliegen
mit. Die sind ja Mitgestalter.
Genau, die sind Mitgestalter. Und im Übrigen auch unsere Kunden und Mitglieder, das sind auch Mitgestalter. Das sind eine Mitmachbank für Kunden, Mitglieder und aber auch für unsere Mitarbeitenden. Und dadurch, dass wir so viele sind, die diese Maschine fliegen und in der Lage sind, die Maschine zu fliegen, kommt es auf uns Vorstände immer nur punktuell an. Nämlich dann, wenn wir vielleicht mal, wie Joachim gesagt hat, so eine kleine Kurskorrektur machen müssen, weil Karlstadt haben wir erreicht und jetzt fliegen wir wieder, nachdem wir gewendet haben oder die nächste Richtung an. Ne? Jetzt fliegen wir weiter nach Frankfurt.
Immer wieder Blick nach vorne.
Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Bild, um deine vorige Frage nochmal kurz aufzugreifen. Das ist so die Hauptaufgabe von uns, immer den Kurs vorzugeben, die Vision zu haben, zu wissen, wo wollen wir denn hin, aber auch in der Lage sein, mal wieder abzutauchen auf den Meeresgrund und zu sehen, wie geht's denn wirklich am Grund zu, um dann wieder über Wasser zu gehen, um jetzt ein anderes Bild, jetzt kommen wir von der Luft ins Wasser, um dann wieder den Weg vorzugeben. Ja, wo stehen wir? Wir stehen weiter auf einem ganz soliden Fundament und wir haben, denke ich, die ein oder andere weitere innovative Idee, vielleicht einen weiteren Geschäftsbereich an den Start gebracht, erfolgreich etabliert, aber immer ganz klar Mehrwert stiftend für unsere Kunden und Mitglieder. Das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen nicht rein Geld verdienen, operativ erfolgreich sein, sondern wir wollen immer einen Mehrwert stiften für unsere Kunden und Mitglieder. Deswegen werden das sicherlich verschiedene Lebenswelten, aber ich denke, das ist was, wo Joachim noch was dazu sagen kann, irgendwo auch eine Rolle spielen. Ja, wir werden uns mit den neuen Themen beschäftigen. Das heißt, mit Themen, wie sich unser Marktumfeld verändert in der Bank, aber auch um die Bank herum. Neudeutsch, ja, Near Bank oder Beyond Bank, ja, also was passiert in der Bank, wie müssen wir uns in der Bank verändern, aber wie verändert sich auch unser Umfeld, unsere Umwelt und wie sollten wir am besten agieren, um für dieses Umfeld relevant zu sein und relevant zu bleiben, hat Joachim ja vorhin auch gesagt, Relevanz für unsere Kunden, das ist es ja.
Wir haben ja mal zwei Ebenen, die klassische sieht man ja, man ist Bank, habe ich einen Nutzen, wenn ich da hingehe als Kunde oder als Mitglied? Die Frage muss sich ja jeder Unternehmer auch stellen, warum soll ich da Kunde werden, also sind wir relevant. Und das zweite, Beyond Bank oder wie auch immer das heißt, ist doch einmal weit über den normalen Beratungsansatz hinaus, gibt es Zusatznutzen? Und das wäre eine gute Frage, mal mit, ihr habt ja, kommen wir gleich noch hin, in der Gegenwart ja auch schon ganz viele Dinge, die man im Hintergrund, von denen wir wissen, aber die wir im Vordergrund gar nicht sehen. Was sind denn die Geschäftsbereiche oder die Themen, die euch in der Zukunft beschäftigt haben werden, muss ich ja, wenn ich von da aus rückwärts gucke, grammatikalisch richtig sagen.
Also rückwärtsgewandt werden wir tolle Angebote entwickelt haben im Bereich Leben und Wohnen als eines der Lebenswelten. Wir werden ganz stark in der Lebenswelt Nachhaltigkeit hier unseren Mitgliedern und Kunden Nutzen stiften können. Und wir werden aber auch in so Bereichen wie Gesundheit unterwegs sein, ja. Gesundheit, das Megathema der Zukunft, da fällt ja auch so die Themen Pflege und dergleichen mit dazu rein. Und auch da haben wir es geschafft, in den letzten 11 Jahren erfolgreich Mehrwerte, Angebote für unsere Kunden zu etablieren und eben nutzenstiftend an den Start zu bringen. Ja, was haben wir getan? Wir haben vor nicht 11 Jahren, sondern vor 12 Jahren auf genossenschaftlicher Ebene eine neue Unternehmung gegründet, die nennt sich Amberra. Und wir haben die Möglichkeit, bei Amberra einen sehr aktiven Part zu spielen, auch in den nächsten Jahren zu spielen. Ich habe dort die Ehre, Aufsichtsratsvorsitzender zu sein.
Das ist die Connection, gut.
Und Amberra hat also genau diese Aufgabe für die genossenschaftliche Finanzgruppe, diese Lebenswelten zu erschließen und hier durch entsprechende Eigenentwicklung, aber auch durch Zukauf von Start-ups oder etablierten Unternehmen genau diese Lebenswelten zu erschließen und mit Angeboten eben für unsere Mitglieder und Kunden daraus entstehen zu lassen. Also insofern sind wir nah dran, auch an der Entwicklung in der genossenschaftlichen Szene sozusagen, haben da auch nicht nur den Fuß in der Tür, können mitgestalten und werden natürlich das, was wir da entwickeln, auch hier in unsere Bank für unsere Kunden dann in Wirkung setzen.
Würden sich ja gleich zwei Fragen aufstellen, kann man nacheinander dann beantworten. Die eine ist, böse Zungen könnten ja sagen, ja, die verzetteln sich. Aber da wäre noch die Frage mit Kurs halten und dem anderen. Was ist denn die Konstante? Und die zweite Frage ist, Mitarbeitende mit auf den Weg nehmen, ist ja dann auch immer eine gute Frage, der Blick nach innen und nicht nur auf Geschäftsfelder nach außen. Wie seht ihr das? Bleiben wir mal mit der Verzettelungsfrage. Nach dem Motto, was machen die denn noch alles und wo ist die Konstante?
Also noch alles, ja, das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Da ist aber am Ende des Tages auch das Thema Kurs halten. Immer wieder sich besinnen, genau. Was ist unser Kerngeschäft? Womit können wir es erweitern, anreichern? Und wie können wir auch sinnvoll sozusagen unsere Ressourcen da auch einsetzen? Ja?
Absolut.
Und sowas in einer sozusagen geteilten Arbeitswelt ist dann nochmal einfacher. Deswegen auch die Idee hier mit Amberra, dass wir eben nicht jede Idee selbst, wie viele der Ideen, die wir schon am Start haben, eben generieren zu müssen und managen zu müssen, sondern da auch mal auf Dritte zugreifen können aus unserem genossenschaftlichen Verbund und sagen, da haben wir eine Lösung, die können wir hier in Wirkung setzen, ohne dass wir alle Wege selbst dafür gehen müssen. Das verhindert auch dieses Verzetteln, sondern das klar zu machen, zu sagen, wo haben wir sozusagen eigene Managementaufgabe, wo haben wir auch sozusagen Dienstleistungen, die wir dazu nehmen können aus dem genossenschaftlichen Verbund. Wo wir klar ziehen müssen, ist, dass der Kunde es versteht, das Mitglied es versteht, was machen wir da, warum bieten wir das mit an, was ist der Nutzen daraus etc. Ja, also die Klarheit in der Kommunikation ist da, glaube ich, das Entscheidende, um eben die Gefahr dieses Verzettelns auch nach außen wirksam darzustellen, dass das nicht das Thema ist. Ja.
Also diese, Klaus sagte eben, klassische Mission, Zukunft aktiv gestalten, ist ja bei euch ein Stück über das Thema Geld rein, Geld raus. Wir bieten mehr als Geld und Zinsen oder Förderauftrag modern gelebt. Aber dieser Fokus zum Horizont, der bleibt immer auf dem Thema Nutzen. Und ich glaube, auch aus Unternehmersicht ist das ja ein sehr elementarer Blick, sich nicht vom Marktgeschehen Gaga machen zu lassen, sondern so, wie du eben gesagt hast, kalibrieren auf den Fokus, finde ich extrem wichtig, dass man die Ruhe bewahrt, auch wenn die, bleiben wir beim Fliegen, Luft vielleicht mal ein bisschen turbulenter ist, aber den Kurs nehmen wir nachher wieder auf. Und deswegen ist es keine Verzettelung, sondern eine Erweiterung des Nutzens. Und so, ich glaube, wenn wir das so rum verstehen, ist das auch ein guter Beitrag für Unternehmer zu überlegen, was ist denn dein Kerngeschäft? Und wenn man, ich vielleicht mal auf ein Bild zu machen, wenn man bis jetzt Autos gebaut hätte und sagt, nee, eigentlich ist ja Mobilität unser Thema. Wie können wir uns denn so umbauen, dass wir der Gesellschaft auf Dauer irgendeine nachhaltige Mobilität zur Verfügung stellen und in welcher Art und Weise? Dann habe ich ja immer den Fokus auf Mobilität und nicht auf Antriebstechniken und so ist es bei euch ja auch. Geld ist ein Thema und die anderen drumherum, Zukunft aktiv gestalten, Nachhaltigkeit, hat ja nicht immer nur mit Geld zu tun, aber letztendlich, was wir heute finanzieren, ist ja die Zukunft von morgen. Gehen wir mal einen Schritt in die Gegenwart. Nee, halt die Mitarbeiter wollten wir ja noch.
Genau.
Die war ja die zweite Frage, der zweite Teil der Frage, bevor wir in die Gegenwart kommen. Da holen wir die Mitarbeitenden ja wieder ab. Aber was prägt denn den Blick nach innen?
Und wie geht das im Tagesalltag?
Der Joachim hat gerade so schön erwähnt, die Kunden und Mitglieder müssen den Nutzen auch verstehen, den wir stiften. Das müssen wir erklären. Es fängt an bei den Mitarbeitenden, ne? Dass die den Nutzen verstehen. Und den verstehen sie am besten, wenn sie mitgestalten und mitmachen.
Absolut.
Ne? Also nicht, wenn wir irgendwas uns ausdenken und dann sagen sie, das machen wir jetzt, sondern bei uns erarbeiten tatsächlich die Mitarbeitenden mit uns zusammen, teilweise alleine in Teams, erarbeiten all diese Themen und bringen sie dann auch in die Umsetzung. Wir haben einen eigenen Bereich, Innovationsmanagement, ja, wo wir Mitarbeitende haben, die überlegen, was stiftet für unsere Kunden einen Mehrwert. Wir haben für den Bereich der Bank ein sogenanntes Change Cluster, wo wir uns mit den Themen in der Bank beschäftigen. Was müssen wir da verändern, um vielleicht noch besser, noch performanter für die Kunden unterwegs zu sein? Und dafür brauchst du eines, das ist die richtige Kultur. Dafür brauchst du bei deinen Mitarbeitern, und da gilt es anzufangen. Und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft für die Unternehmer, die, die den Podcast anhören. Du musst erstmal bei dir selbst im Unternehmen anfangen. Also erstmal bei dir selbst als Person und dann bei dir im Unternehmen, um, ich sag mal, die Kultur einer Veränderung auch wirklich zu etablieren. Und das ist Veränderungsfähigkeit und Veränderungswilligkeit, die ich dafür brauche, ne? Und dafür muss ich erstmal mit meinen Mitarbeitern in den Dialog treten, um ihnen den Nutzen zu erklären. Weil Veränderung ist ja erstmal was, was Unbequemes. Ne? Ja. Wenn ich mich nicht verändere, dann bin ich in meinem Status quo, dann bin ich in meiner Komfortzone und das ist ja erstmal ganz angenehm. Eine Veränderung, wie der Name schon sagt, ne, das hat eine Agilität und eine Aktivität zur Folge. Und das mag nicht jeder. Aber wenn man das gut erklärt, warum das notwendig ist und man das größte Glück hat, wie wir, dass wir wirklich ganz wundervolle Mitarbeitende haben, die den Weg mit uns gehen und wir den Weg mit ihnen gehen, dann trifft man auf diese Veränderungsfähigkeit und dann kannst du das auch umsetzen. Und da haben wir in ganz frühen Jahren schon, die Corporate Happiness Ausbildung, Joachim, die wir gemacht haben, war 2016, meine ich, haben wir das begonnen, wo wir 20 Mitarbeitenden die Gelegenheit gegeben haben, sich zum Corporate Happiness Botschafter ausbilden zu lassen. Da geht es um, ja, ich sag mal, positive Psychologie im weitesten Sinne, ne? Positive Fehlerkultur, um Stärkenorientierung, also das, was ich gut kann, ne? Wie bringe ich mich da damit ein. Aber das war eine Ausbildung, die quasi für die Mitarbeitenden persönlich war. Ne? Und dann gab es die Übersetzung, den Transfer, was kannst du in deinem Arbeitsbereich tun und was kannst du für die Gesamtbank tun. Und das war schon, so in der Retroperspektive betrachtet, ein ganz, ganz wesentlicher Fakt, warum wir vielleicht ein bisschen erfolgreicher sind, vielleicht ein bisschen innovativer, weil wir einfach ganz früh diese Kultur der Veränderung implementiert haben. Und man ist als Vorstand ja immer so ein bisschen verblendet, aber ich behaupte, wenn du heute unsere Mitarbeitenden befragen würdest, der weit überwiegende Teil ist sehr gerne hier. Und ich sage jetzt bewusst nicht hier, um am 15. des Monats ein Gehalt zu bekommen, sondern ist gerne hier, weil die Mitarbeitenden verspüren, dass sie ein Teil des Ganzen sind und mitgestalten können. Und das ist die Basis des Erfolgs. Und die Botschaft an die Unternehmer, ich möchte es nochmal abrunden, ist, beschäftigt euch zuerst mal mit dem Internen, mit den Mitarbeitenden und dann habt ihr die Basis für alles Weitere.
Ja, da waren ja ganz spannende Punkte drin. Du hast als zentrales Element das Thema Kultur. Und jetzt könnte man ja sagen, Kultur ist was, was man top-down einfüllt. Und da sind wir bei dem Vorstand, manchmal lässt er euch ja so ein bisschen, wenn er ja mitten im Tagesgeschäft drin wäre, es wäre der Drinnenstand. Aber es hat ja ein Vorstand. Und da würde ich mal sagen, da ist eure, widersprecht, wenn das nicht so ist, eure wesentliche Rolle, den Raum dafür zu schaffen, dass sich die Mitarbeiter entwickeln können. Und das, was du eben gesagt hast, wir füllen das ja nicht top-down ein, zu sagen, ihr müsst das jetzt so machen, sondern wir haben den Raum geschaffen, dass wir in vornehm Deutsch bottom-up, also dass die Mitarbeitenden sich entwickeln dürfen. Und da hatte mich ja in einem unserer letzten Gespräche beeindruckt, dass ihr mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, gesagt habt, mal angenommen, wir würden irgendwann mal keine Bankgeschäfte mehr machen können, dürfen, wie auch immer. Von was würde denn unsere Genossenschaft auf Dauer für die Mitglieder leben. Aber vielleicht bevor wir da einsteigen, nochmal für die Zuhörer, die Corporate Happiness nicht kennen. Ich hatte geschrieben, der heißt Dr. Oliver Haas und ein zentraler Satz fand ich, und das drückt ja auch wieder eure Kultur aus, dass der einen Grundsatz auf den Kopf gestellt hat, nämlich gesagt hat, nicht erfolgreiche Mitarbeiter sind glücklicher, sondern glückliche Mitarbeiter sind erfolgreicher. Und wenn wir das als Kulturelement in einer Bank einführen und sagen, wir sorgen dafür, dass sich die Leute hier wohlfühlen, dass sie glücklich sind, ja, dann werden die schon erfolgreicher. Aber das ist nicht Ziel, sondern ein
stringentes Nebenprodukt.
Ich hätte fast Abfallprodukt gesagt, ein stringentes Nebenprodukt. Das ist natürlich viel schicker ausgedrückt. Aber zurück zu diesem Thema Raum schaffen und Kultur geben. Was war denn die Aufgabe damals an die Mitarbeiter oder die Einladung, dass die sich so eingebracht haben und engagiert haben?
Also der Klaus hat ja schon das Wesentliche, was so die Inhalte dieser Ausbildung war, ein Stück weit beschrieben. Ich würde es anders mal aufziehen. Was war das, was wir als Wirkung verspürt haben?
Gut.
Also der Auftrag war ja, oder die Möglichkeit, Mitarbeiter aus dem ganzen Unternehmen konnten sich bewerben. Also die 20 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren nicht irgendwie von uns handverlesen ausgesucht, sondern das waren Mitarbeiter, die sich für genau dieses Thema interessiert haben, diese Ausbildung, die über ein Jahr ging, auch entsprechend durchlaufen haben und ihr Wissen ins Unternehmen gebracht haben. Und bei diesem ins Unternehmen bringen dieses Wissens sind ganz spannende Fragen aufgekommen. Mhm. Spannende Fragen, wie lautet eigentlich unser Leitbild? Wo finden wir die Vision und die Mission? Mhm. Und dann haben wir uns im ersten Moment im Vorstand etwas verdutzt angeschaut und gesagt, ja, das haben wir doch alles. Steht doch da und da.
Ja.
Und das war ein ganz spannender Prozess, auch für uns im Vorstand zu erkennen, dass wir sozusagen einen Webfehler in diesem System drinnen hatten. Nämlich, dass wir in der Vergangenheit Vision und Mission ganz stark aus Ebene Vorstand, Führungskräfte vorausgedacht, niedergeschrieben und irgendwo abgelegt hatten. Und wir jetzt den Umkehrschluss gezogen haben, zu sagen, lassen wir es doch mal durch die Mitarbeiter selbst passieren. Geben wir den Mitarbeitern den Freiraum, die Möglichkeit, an unserer Mission, an unserer Vision, an unserem Leitbild, also auch an dem, was unsere Werte sind, ihre Gedanken da einzubringen. Und wir haben da keine Begrenzung vorgenommen, sondern haben tatsächlich den Mitarbeitern gesagt, ihr habt alle Möglichkeiten, Zeit und Raum, euch mit diesen Fragen zu beschäftigen.
Ein mutiger Schritt.
Und wir sind gespannt auf eure Ergebnisse. Und die Ergebnisse waren so, dass wir wirklich sagen konnten, ey, super. Was haben da sozusagen da auch unter dem Aspekt Schwarmintelligenz alle Mitarbeitenden zusammen, die da mitgeholfen haben und die das nicht nur in Art von Workshops und Kleingruppen gemacht, sondern immer wieder verprobt ins Unternehmen haben, indem sie in ihren Teams das auch die Zwischenergebnisse vorgestellt haben, ein gemeinsames Bild entwickelt. Und da war natürlich ein ganz anderes Commitment dahinter, da war ein ganz anderes Verständnis dahinter und die Frage, wo liegt das, musste nie mehr gestellt werden. Und das war für uns im Vorstand eine sehr wertvolle und wesentliche Entscheidung, aber für die Mitarbeiter auch selbst, weil das, was wir gesagt haben, ihr könnt hier mitgestalten, ihr könnt mit den Weg beschreiben, damit plötzlich auch eine Wirklichkeit erfahren hat. Und ja, Unternehmenskultur kann man nicht anordnen. Also wenn man jetzt sagt, wir können Unternehmenskultur von uns aus irgendwie anordnen, nein, das funktioniert nicht. Was wir machen können, ist diesen Raum dafür zu geben. Und immer wieder hier an dem Thema gemeinsam mitarbeiten, auch durch die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen. Und eben auch stärkenbasiert Mitarbeiter zum Einsatz zu bringen und. Also allein über das Thema Einbezug der Mitarbeitenden in unsere Unternehmen könnte man sicherlich eine ganze Podcast-Folge machen.
Mehr als.
Aber ja. Da würden wir jetzt von unseren eigentlichen 111 Jahren zu euch abdriften. Ja. Man kann es tatsächlich immer wieder nur aufs Neue sagen, es lohnt sich Zeit und im Zweifel auch Geld genau in eine solche Thematik zu geben. Mitarbeiter zu motivieren, Teil des Unternehmens zu sein.
Es geht ja um die Erfolgsfaktoren und einer davon ist, dass ihr als Vorstand die Rolle so seht, man kann Kultur nicht anordnen, aber prägen, weil man den Raum dafür gibt und weil man gewisse Impulse dafür setzt, nämlich den Freiraum schafft. Und da wäre es natürlich spannend, mal zu gucken, mal so ganz konkret, was ist denn da alles so rausgekommen? Wir haben ja im Vorgespräch eine ganze Liste, wir waren gar nicht fertig von Dingen. Und ich glaube auch für den Mensch, der jetzt nicht jeden Tag sich mit der Vererbung beschäftigt, einfach mal zu gucken, was sind denn so richtig handfeste Ergebnisse, die wir in tatsächlich physisch vorhandenen Tochterfirmen, Beteiligungen, Aktivitäten im Markt und haben. Da sollten wir mal einen kurzen Ausflug machen, was denn da den Markt prägt. Was ist denn erlebbar?
Also bevor man auf diese weiteren Geschäftsbereiche kommt, möchte ich noch mal kurz das aufgreifen, was du gesagt hast, Joachim.
Nochmal für uns Unternehmer.
Ergebnis dieser Projektarbeit, die eben nicht vom Vorstand kam, sondern aus der Projektgruppe, war eine Vision, eine Mission und Werte, Strategy, also insgesamt als Leitbild. Ne? Und die Vision hieß damals, als Bank sind wir die Nummer 1 in der Region Mainfranken. Mhm. Und mit dem ersten Teilsatz möchte ich erstmal anfangen, weil es ging nämlich nicht nur darum, weitere Geschäftsbereiche zu finden, sondern es
Kerngeschäft
ging auch, das Kerngeschäft so für unsere Kunden aufzubauen, dass es eben diesen, ich strapaziere das jetzt, diesen Mehrwert auch wirklich bringt, ja.
Ja, absolut.
Und was haben wir da gemacht? Beispielsweise, wir haben im Bereich der Firmenkunden stark auf Spezialisierung gesetzt. Wir haben eine eigene
Mediziner.
Mediziner, gab es ja auch schon eine Podcast-Folge, VR Med. Wir haben im Bereich Energie- und Agrarwirtschaft Spezialisierungen nach vorne getrieben. Wir haben im Bereich Immobilienwirtschaft Spezialisierungen nach vorne getrieben, weil wir einfach noch näher an den Bedürfnissen der Kunden dran sein wollten. Also das ist mal das eine. Darüber hinaus haben wir unser Filialgeschäft, unser Filialgeschäft so strukturiert und aufgebaut, wie es auch, glaube ich, eher untypisch für eine Bank ist. Wir haben eigene Mein-Service-Videostelen. Das ist quasi, früher ist man mal an den Schalter gelaufen. Du kannst dich vielleicht erinnern, Uli. Ja, dann war da der Mitarbeiter hinter einer Scheibe. Ja, so war das ja früher.
So war das.
Bei uns ist es tatsächlich auch in einigen Filialen so. Da ist der Mitarbeiter auch hinter einer Scheibe, aber hinter einer digitalen Scheibe. Nämlich wenn du an diese Mein-Service-Stelle läufst, das ist eine ganz moderne Technologie, dann blendet sich unser Mitarbeiter, kommt die Lebensgröße, den ziehst du vor dir und dann sprichst du eins zu eins dein Gespräch
mit ihm. Cool, ja, ich kenne die.
Na, die sitzen zentral bei uns in Reichenberg und wickeln dann mit dir einfache Bankgeschäfte, Servicegeschäfte, einfache.
In Lebensgroß, ja.
Das in Lebensgroß, ist sehr, sehr also wirklich cool, ja. Sensationell. Ja. Und dann hast du vor dir auch einen Scanner im Endeffekt. Wenn du irgendein Dokument hast, das du dem Mitarbeiter von uns zeigen möchtest, legst du das auf den Scanner und unser Mitarbeiter sieht es, kann dann alles das, was er ändern soll, gleich vornehmen, dir auf ein Penpad schicken und du kannst es elektronisch unterschreiben. Auch das ist das. Das ist digitales, kompetentes Vorgehen.
Und eine gute Kombi zwischen digital und menschlich, weil du legst deine Karte hin und dann kommt der Mitarbeiter und sagt guten Tag und der ist wie wenn er vor dir steht.
Genau.
Das ist echt cool, ja.
Und du führst auch wirklich das Gespräch mit einem Menschen. Ne? Nur ist er halt nicht physisch jetzt direkt
von einer Glasscheibe getrennt, genau. Aber live. Mhm.
Also das war mal nur so exemplarisch einige Themen aus der Bank.
Aber auch wieder getrieben oder und auch, nicht aber auch, sondern und auch wieder getrieben von dem Gedanken, wie der Joachim eben sagte, relevant bleiben und werden. Genau. Einfach immer Nutzen erhöhen, Nutzen erhöhen, Nutzen erhöhen. Wie bleiben wir einfach spannend für unsere Nutzer? Und das ist ja eine Frage, die sich jeder unserer Unternehmerkunden ja auch stellen muss.
Und wie bleiben wir nah am Kunden? Das muss ja auch der Unternehmerkunde sich stellen. Ne? Wie bleiben wir nah am Kunden? Und müssen nicht, wie einige andere, Filialen nach unten nehmen, reduzieren, weil schlichtweg vielleicht auch die Mitarbeitenden perspektivisch, denk an den demografischen Wandel, nicht mehr gibt, um genau diese Stellen zu besetzen. Aber wir wollen trotzdem in der Fläche für unsere Kunden und Mitglieder da sein.
Da finden wir eben einen anderen Weg.
Genau.
Und diese Konstanz, so immer wieder das Kalibrieren im Flug, das ist ein schönes Bild, das kann ich sehr echt begleiten. Dranbleiben an der, also wie jetzt auch für unsere Unternehmer, einer der Erfolgsfaktoren ist eben dieses Feinkalibrieren im Tag, ohne sich aufzugeben, aber trotzdem sich permanent wieder neu zu erfinden, um den Kurs zu halten. Cooler Punkt. Also Blick in das Kerngeschäft.
Das war Bank. Ne? Und der zweite Teilsatz war mit unseren neuen zusätzlichen Geschäftsfeldern, bringen wir einen Mehrwert für Kunden und Mitglieder und erwirtschaften einen gewissen Ertrag bis zum Jahr 2022. Wir hatten die Vision damals auf 5 Jahre angelegt und das war so ein bisschen Keimzelle der weiteren Geschäftsbereiche. Und da kann ich mich an eine Sequenz erinnern, das war wirklich eine ganz, ganz lustige Anekdote, wie das Leitbild damals vorgestellt wurde. Ja, waren wir in einem Kino, ne, in Dettelbach, im Mainfrankenpark, in einem Kino und alle unsere Mitarbeitenden saßen im Kinosaal und wir haben die Vision vorgestellt. Ja, dann haben die Mitarbeiter erstmal gefragt, ja, ihr habt jetzt eine tolle Vision mit neuen Geschäftsfeldern. Ja, was sind die? Und dann waren wir vorne gestanden und gesagt, ganz ehrlich,
wissen wir nicht.
Die wissen wir nicht. Weil das ist ja eine Vision, ja. Wir kennen die Geschäftsfelder nicht. Und jetzt ist es unser aller Aufgabe, ja, darüber nachzudenken, was jetzt eben eine neue Idee für uns alle sein kann, um zukunftsfähig und nachhaltig zu sein. Und daraus sind ein paar Themen entstanden. Jetzt werfe ich mal einen Ball zu dir, Joachim, oder?
Ja.
Und dann magst du ein paar
Themen mal einspielen. Wir haben ja ein paar Podcasts schon dazu aufgenommen. Erzähl mal, Joachim.
Ja, also ein spannender Prozess, der daraus erwachsen ist und tatsächlich jetzt beispielhaft, ja. Fangen wir mal an mit VR Energieservice.
Die hätte ich jetzt als allererstes auch im Kopf gehabt.
Ja, genau.
Lange vor der Zeit der Energiekrise.
Genau, da waren wir offensichtlich mit einer guten Nase vor der Welle. Worum geht's da? Wir bieten Unternehmenskunden hier die Möglichkeit an, sehr tief mal in das Thema der Beschaffung von Strom und Gas einzutauchen. Wir schauen uns an, wie sind überhaupt die Verbräuche, wie sind die Lastgänge, was gibt's für Beschaffungsmodelle, die in Frage kommen. Also eine echte Beratungsdienstleistung rund um das Thema Energieversorgung. Ja, und in der heutigen Zeit wertvoller denn je. Und auch ein stark nachgefragtes Thema. Caroline Mark verantwortet das als Geschäftsführerin. Wir haben das als GmbH eigenständig, ja. Und die ist da wirklich pfiffig und gut unterwegs. Wir haben da eine ganze Reihe von Kooperationspartnern, wo wir dann auch den Bezug herstellen können. Also nicht nur Beratung, sondern sorgen dann auch für den Bezug.
Gebündelt einkaufen.
Gebündelten Einkauf etc. Ja. Das ist eine der Themen. Dann haben wir den Privatassistent, den VR-Privatassistent. Eine ganz spannende Geschichte, wo wir Dienstleistungen für die Privatkunden anbieten, rund um so Themen Haus, Garten, Schriftwechsel etc. Ja, auch das ist sicherlich mit Blick nach vorne demografischer Wandel. Ja, wie weit haben hier die einzelnen Menschen, unsere Kunden und Mitglieder die Unterstützung in der Familie oder ist die Familie vielleicht weit entfernt? Mit welchen Fragen sind sie auch vielleicht nicht allzu häufig im Tagesgeschäft unterwegs? Also wer kann für mich zum Beispiel geeigneterweise den Badumbau vornehmen, die Photovoltaikanlage installieren oder wie sieht der Schriftwechsel mit der Rentenstelle aus? Ja, das sind genau diese Fragen, die wir über den VR-Privatassistenten unseren Kunden unterstützend abnehmen. Ja.
Hat ja mit Bank eigentlich nichts zu tun, aber es ist eine gute Dienstleistung, wenn ich dann als 77-Jähriger ein Schreiben von der Telekom kriege, was ich nicht verstehen kann, in meine Filiale oder in die virtuelle Filiale mit dem richtigen Mitarbeiter, der aber vor Ort dann zugeschaltet ist. Du, kannst du mir da mal vorlesen, was heißt das für Normaldeutsche? Kannst du da mal anrufen für mich? Das nimmt einem ja ziemlich viel Druck.
Also da gibt es wirklich tolle Praxisbeispiele dazu, ja, wo man sagt, ja genau, das war unser Antritt hier. Das ist ein echter Mehrwert, den wir hier schaffen für eher kleines Geld, ja, wo wir aber auch das Thema Kundenbindung ganz stark natürlich mit im Fokus haben, ja. Eine der Dienstleistungen.
Im Endeffekt schenken wir ja unseren Kunden Zeit damit. Ne? Da, weil du jetzt vom 77-Jährigen sprachst.
Kann ja, der 97-Jährige
sein. Das oder? Ist eine Zielgruppe, aber das ist, kann der auch 27-Jährige. Der 27-Jährige sein. Ja, genau. Ne? Das ist mir schon wichtig.
Wer hat denn da Bock drauf?
Genau, ne? Das sind viele kleine Themen oder auch Heim und Garten. Ja? Wir haben auch Private Banking-Kunden, die einfach schlichtweg keine Zeit haben. Und wenn die dann halt mal eine Badsanierung oder irgendwas in ihrem Anwesen vor sich haben, dann rufen sie den Privatassistenten an und der kümmert sich dann qualifiziert um die entsprechenden Handwerker für die Gewerke.
Und die Bauleitung und so.
Ja.
Das
ist ja
was, also, was man, da hat man ja in der Regel keine Ahnung und meistens keinen Bock und ganz oft keine Zeit. So ist es. Und wenn man einen Profi engagieren kann, einen des Vertrauens, der von der, das betone ich dann mal nochmal, von der eigenen Bank, also man ist ja in der Regel ja nicht nur Kunde, sondern Mitinhaber und dann haben wir aus der eigenen Bank ein Tochterunternehmen oder ein Enkelunternehmen und das erledigt es. Das hat ja auch schon was so ein Quality Proof.
Absolut.
Weil man kann es ja auch keinen Flop leisten, das ist ja schlecht. Also nee, von daher haben wir halt auch schon gegenseitige Erwartungen, die sich dann auch hochskalieren.
Genau. Also wir sind ja auch tatsächlich hier, so die 111 Jahre zeugen ja auch davon, so fest in der Region verankert. Wir können und wollen hier ja auch nicht aus der Region weg. Also nein. Insofern müssen wir bei all dem, was wir machen, immer die Qualität im Auge haben und sagen, ist das was, wo wir nachhaltig dazu auch stehen können? Ist das was, wo wir uns morgen noch auf die Straße mittrauen? Oder ist das irgendwas, wo man sagt, nee, also halbseitige Dinge können wir uns nicht leisten, nee, sondern wenn, nicht. Dann müssen wir die Dinge wirklich auf den Punkt bringen und qualitativ hochwertig auch erbringen. Ja, ja, und das letzte Thema, nicht das letzte, ein weiteres Themenfeld.
Ich hab noch mehr, genau.
Genau, ja, aber dann wird es vielleicht auch zu breit, aber das sollte man auf jeden Fall noch streifen, ist die VR Crowd, aber das erzählst du, Klaus.
Ja, VR Crowd, hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge, wenn ich mich richtig erinnern kann.
Die ist auch sehr gut gehört worden, genau. Von ganz vielen anderen Banken vor allen Dingen.
Genau, VR Crowd, das ist eine Crowd-Investing-Plattform. Das ist faktisch die Übersetzung des genossenschaftlichen Gedankens, was eine allein nicht schafft, schaffen viele gemeinschaftlich, in die digitale Welt. Dort gibt's Unternehmer, die Finanzierungs-Investitionsvorhaben planen und ein Teil dieser Finanzierung wird der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Aber wirklich nur ein Teil. Ne? Der Hauptteil der Finanzierung, der findet
ganz statt klassisch, ja,
in der VR Bank Würzburg oder in einer angeschlossenen Partnerbank. Erzähle ich dann noch, was das ist. Und ein kleiner Teil wird Anlegern zur Verfügung gestellt.
Auch in kleinen Tranchen.
In kleinen Tranchen. Man kann dort anlegen ab 250 Euro. Entgeltfrei, also es kostet den Anleger wirklich gar nichts und bekommt dort, man ist Nachrangdarlehensgeber, entsprechend attraktive Verzinsungen, die liegen im Moment so bei 7,75-8%. Und wie gesagt, geprüfte Projekte, die dort auf die Plattform kommen und damit ermöglichen wir Unternehmen eine schöne Finanzierung einen Marketing-Effekt und eine regionale Vernetzung und Bindung. Und für den Anleger ermöglichen wir eine emotionale Geldanlage. Weil wie schön ist es denn, Uli, wenn du heute bei einem Schadenzentrum Geld anlegen kannst, beispielsweise, oder in einem Hotel. Rhön-Park Hotel war eines der Projekte. Wenn du beim Rhön-Park Hotel anlegen kannst, dann wirst du dir das nächste Mal, wenn du in die Rhön fährst, sicherlich überlegen, Mensch, wo fahre ich denn hin?
Ja, könnte ich ins eigene Hotel fahren. Ja,
genau, ins eigene Hotel.
Ich habe jetzt 150 Euro investiert oder mehr.
Genau, also das ist eine Verbindung zwischen Geldanlage und, ich sag mal, Emotionalität und emotionale.
Ja, was ich ja charmant finde, es muss ja nicht das ganze Geld immer in MSCI World, in die immer gleichen großen Firmen. Aber wenn du so ein Schadenszentrum, so Blechreparatur und Lackierzentrum oder das Fitnessstudio oder das Hotel oder die Seniorenwohnanlage, was wir alles da im Programm haben, und ich kann da mit kleinen gestreuten Risiken, mal 250 hier oder 10.000 da, kann mich an regionalen Projekten beteiligen. Und muss nicht alles immer in die große Welt, an die immer gleichen Großen schieben. Das hat ja einen Riesenvorteil.
Das ist genau der Punkt. Es gibt ansonsten keine Möglichkeit, in den deutschen Mittelstand anzulegen.
Nochmal in Unternehmerdeutsch.
Jetzt ist die Frage, was ist deutscher Mittelstand? Ne? Ja,
du kannst
anlegen, als SDAX. Genau, du kannst anlegen in die publikumsnotierten Aktiengesellschaften. Das sind in Deutschland 450 Stück.
Im Übrigen. Das ist überschaubar.
Genau. Und der Mittelstand, der relevant der ist nicht für sowas, das sind ungefähr 47.000 Unternehmen, ja, die diese Größenordnung haben, die dafür in Frage kommen. Und diese Anlageklasse gibt es normalerweise nicht. Und wir haben sie mit der VR Crowd bundesweit für alle Anleger zur Verfügung gestellt. Man kann sich dort registrieren auf der Plattform. Das ist eine offene Architektur unter www.vr-crowd.de. Kann sich registrieren und dann dort Geld investieren und anlegen. Wir haben das für uns gebaut und haben dann gemerkt, dass wenn das doch für die VR Bank Würzburg und ihre Kunden und Mitglieder Sinn macht, dann muss es doch wohl auch bei anderen Volks- und Raiffeisenbanken im Bundesgebiet der Fall sein. Das ist so. Wir haben mittlerweile knapp 45 Partnerbanken, die genau unser System nutzen, Projekte, die sie finanzieren, auf die Plattform einstellen und die dann Anleger, die halt bundesweit irgendwo unterwegs sind, die dann auch entsprechend zeichnen und dort anlegen. Das macht uns schon ein bisschen stolz, muss ich sagen, weil diese Idee ist bei uns aus dem Haus entstanden. Wir haben diese Plattform entwickelt und dass wir da jetzt bundesweit damit aktiv sein dürfen, Auch da Dank an unsere Mitarbeitenden.
Wenn man es grob rechnet, jede 12. Bank oder so ungefähr.
Ja, das ist schon auch durchaus größere Banken mit dabei. Also
gute Marktdurchdringung, wenn man mal die Zahlen so hinguckt. Das ist schon, und da sind wir wieder beim Genossenschaften-Grundgedanken oder beim Kalibrieren. Muss man nicht für sich tun, sondern wenn man diese Wertewelt lebt, dann darf man das auch anderen zur Verfügung stellen.
Das ist der Punkt. Künftig, ne, wäre das vielleicht ein Thema, wir hatten es vorhin von Ambera. Ne? Ambera entwickelt das und stellt es an die Rampe, sage ich jetzt mal, und die Volks- und Raiffeisenbanken im Bundesgebiet können es dann nutzen. Ja, da waren wir jetzt halt auch ein bisschen vor der Kurve, wie bei der VR Energieservice. Und deswegen haben wir es halt jetzt den anderen Volks- und
Raiffeisen. Da sind wir wieder bei Erfolgsfaktor. Der Vorstand steht vor dem Geschäft, kann den Raum geben und die Mitarbeiter können das gestalten, wieder übertragen auf unsere Unternehmer. Wer im Tagesalltag sich aufreibt, hat wenig Chance, um Zukunft zu gestalten.
Absolut. Ein Punkt möchte ich kurz noch nachschieben, der zur VR Crowd so ein bisschen passt. Das Thema Energiewende beschäftigt uns ja Land auf, Land ab. Ne? Umstellung auf regenerative Energien, Windkraftanlagen.
Megathema, ja.
Megathema. Ne? Freiflächen, Photovoltaikanlagen, Nahwärmeversorgung und all diese Themen. Und das Ansinnen von uns in erster Linie, aber auch tatsächlich teilweise seitens der Regierung ist, dass bei vielen dieser Maßnahmen und Projekte Bürgerbeteiligungen möglich sein müssen, um eben uns Bürger auch daran beteiligen zu können und eben nicht einzelnen Projektentwicklern den Benefit aus dieser Energiewende zukommen zu lassen.
Ja, klar.
Und diese Bürgerbeteiligungen sind exzellent möglich über zwei Themen. Genossenschaft, Gründung einer Genossenschaft, das ist ein typisches genossenschaftliches Thema.
Typisch.
Eigene Versorgung, regionale Versorgung. Ne? Windkraftrat steht vor Würzburg und versorgt Würzburg, also um es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Also sehr genossenschaftlich. Man kann
Genossenschaftsanteil zeichnen und ist dabei.
Genau, zum einen.
Eigenkapital fließt und Dividende zurück.
So ist es.
Energieversorgung parallel.
Und dann bin ich lange drin, wenn ich Genossenschaftsmitglied bin. Und zusätzlich können diese Genossenschaften auch eben noch eine Bürgerbeteiligung über die VR Crowd machen, weil dort kannst du nämlich sagen, es dürfen nur anlegen, beispielsweise Bürger mit der Postleitzahl 97070 Würzburg. Das können wir quasi dem System steuern. Beibringen.
Okay.
Und damit wird auch die Bürgerbeteiligung auf eine ganz kleine Art und Weise, sehr niederschwellig, ermöglicht. Mhm. Und deswegen werden wir dann mit der VR Crowd auch bundesweit noch eine echte Relevanz haben, um diese Energiewende zu begleiten.
Ja, das sind coole Beispiele, wie das immer wieder bei Haltung, das immer wieder bei Raum aufmachen, das immer wieder bei Kalibrieren, Ziel im Auge halten und dann entstehen ganz viele Sachen, weil er ja nach außen und nach innen guckt. Und das ist natürlich gut. Man könnte natürlich jetzt ganz viel noch erzählen, was ihr alles noch tut, aber wir wollen ja unsere Hörer nicht langweilen. Gehen wir mal auf 1913 zurück. Das wäre, glaube ich, eine Geschichte für Joachim. Der nickt schon.
Was er ist schon so alt, ne?
Nee, vielleicht hat er sich etwas mehr beschäftigt. Aber was waren denn eigentlich so die Gründungsideen? Weil wenn wir jetzt von der Zukunft aus rückwärts gucken, dann hat das hier irgendwelche Wurzeln. Wo kommen wir denn eigentlich her?
Also der rein genossenschaftliche Gedanke hat tatsächlich die Wurzel gehabt als Bank für Haus- und Grundbesitz. Das war die erste Bezeichnung unseres Hauses gewesen, 1913. Also tatsächlich die Haus- und Grundbesitzer zu unterstützen, überhaupt dieses zu erwerben oder entsprechend auch in Schuss zu halten. Also eine ganz starke Fokussierung auf das Thema Bauen und Wohnen. Immer noch eine unserer Kernkompetenzen auch heute, ja. Immer noch ein Thema, was heute die Gesellschaft bewegt, wenn man an Wohnraumknappheit denkt und all diese Dinge. Absolut. Ja. Also auch damals schon ein springender Punkt gewesen, wo man eine Notwendigkeit erkannt hat und deswegen auch die Bank damals gegründet und an den Start gebracht hat. Und die Bank war damals beheimatet am Marktplatz und hat dann in Folge natürlich unwahrscheinlich turbulente Zeiten erlebt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Hier in Würzburg war am 16. März 1945 die dramatische Bombennacht gewesen. Auch unsere Bank war davon getroffen und betroffen gewesen. Ja, dieser Nachkriegsaufbau, der notwendig war und der auch als Bank, als Genossenschaftsbank hier mitbegleitet wurde. Ja, im Laufe der Jahre die Umfirmierung dann auf eben Volksbank. Und also insofern hat die Geschichte des Hauses tatsächlich viele, viele schwere Phasen, und zwar gesellschaftliche Phasen, mit durchlitten, miterlebt und war immer Teil dieser Gesellschaft und Teil eben genau dieser Region auch gewesen, mit eben diesem Auftrag, eben den Menschen genau damit zu helfen, was sie helfen konnte, nämlich eben Geld zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite für die sichere Anlage zu sorgen, das Geld aufzubewahren.
Kerngeschäft.
Ja. Mhm. Kerngeschäft, ganz genau, ja. Und also insofern spannende Jahre des Aufbaus, des Wiederaufbaus, der dann erfolgt ist, der sich dann auch zum Beispiel in Gebäude niedergeschlagen hat, also Bankgebäude niedergeschlagen hat. Ich selbst hatte noch, ich habe 1985 hier im Haus mit der Lehre begonnen, unser damaliges Mutterhaus der Volksbank noch kennengelernt, erlebt, ja. Und welches eben genau ein solcher Nachkriegsbau war, der über die Jahre gewachsen ist, in der Höhe gewachsen ist, in der Fassade sich verändert hat, also nach außen sozusagen erkenntlich wurde, wie sich diese Bank anpasst, verändert, aber auch im Inneren natürlich unheimlich viel getan hat, ja. Wie ich begonnen habe, war das modernste damals gewesen, ja, das Faxgerät, dann die elektrische Schreibmaschine oder die elektronische Schreibmaschine, ja. Also da war von
PCs. Die Lochkarte war gerade hinter uns.
Genau. Also da war von PCs weit und breit noch nichts zu sehen, ja. Und dann begann so richtig das Thema der Digitalisierung mit Geldausgabeautomaten, Kontoauszugsdrucker und was da so alles kam. Also auch diese Welle, die da sozusagen der Technik zuzuschreiben war. 1990 ein sehr einschneidendes, im positiven Sinn, Datum. Und zwar gab es hier die Fusion zwischen der damaligen Volksbank Würzburg und der Raiffeisenbank Würzburg und Umgebung, die ihren Sitz in Pfalz-Zürchheim hatte. Das war eine der ersten verbandsübergreifenden Fusionen, also zwischen einer Volksbank und einer Raiffeisenbank. Mhm. Die Verbände, die bis zu diesem Zeitpunkt Ende der 80er Jahre tatsächlich getrennt war, es gab einen Volksbankenverband in Bayern und einen Raiffeisenverband in Bayern, die haben Ende der 80er Jahre fusioniert und wir hatten dann hier tatsächlich als eine der ersten in Bayern die Fusion zwischen einer Volksbank und einer Raiffeisenbank, also zwischen städtisch und ländlich geprägten Kreditgenossenschaften, die Verschmelzung, ja. und in meinen Augen eine der Kernfusionen, die auf die Grundlage gebildet haben für die heutige VR Bank Würzburg. Ja.
Was man vielleicht an der Stelle immer noch erzählen muss, damals, wie viele Gründungsmitglieder gab es 1913, weißt du das zufällig?
Da erwischte mich jetzt auf den linken Fuß.
Können ja nicht viele gewesen sein.
Nein, das waren bestimmt nicht viele, ja. Also ich meine was von 18 oder 20 mal gelesen zu haben, ja.
Aber mittlerweile haben wir ja 42.000.
Nein, ich muss korrigieren.
Ja.
43.593 Mitglieder haben wir zum 31.12.
Top vorbereitet.
Ja, wir haben im letzten Jahr nochmal deutlich Mitglieder zulegen dürfen und können, was uns gefreut hat, was ein Stück weit auch in unserem neuen, und da sind wir wieder bei dem Thema Nutzen stiften, unserem neuen Kontomodell für unsere Privatkunden, ja, also an den Start gebracht haben und was hier wiederum Kunden überzeugt hat, zu sagen, ich bin nicht nur Kunde, sondern will jetzt auch Mitglied werden. Also insofern ist das die aktuelle Zahl.
Das hat ja immer zwei Ausprägungen. Das eine ist, man kann ja sagen, wir haben Mitglieder, und man kann auch andersrum sagen, 43.495 Menschen der Region haben sich an der Bank beteiligt. Also die Bank hat 43.000 paar zerquetschte Eigentümer.
Teilhaber,
die sich ja damit auch identifizieren mit der Wertewelt, mit der Vorgehensweise und damit dann auch Teil dieses Systems sind mit den, wie wir jetzt nicht alle ganz so erwähnt haben, von Bürgerstiftung bis Gewinnsparen, bis VR-Med, bis VR-Crowd, was wir alles haben. Und ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wenn sie ein Bankkonto irgendwo eröffnen, in welches Ökosystem sie sich eigentlich einkaufen mit Tochter, Beteiligungen, Enkelunternehmen und, dass ja die Bank eigentlich der Region gehört. Habt ihr einen Blick, das ist auch unvorbereitet und jetzt Stand-up, habt ihr einen Blick, wie viele Kredite in die Region wir die letzten 111 Jahre verliehen haben? Gibt es da irgendeine Zahl? Das müssen ja aber Tausende sein.
Also das ist echt eine spannende Frage, ja, die aufzuarbeiten ist aber nicht ganz trivial, weil natürlich dann, je weiter wir zurückgehen, desto schwieriger es mit Aufzeichnungen wird, ja.
Ja, ist auch nicht so schlimm, geht mir nur um die Größenordnung. Die Zahl ist auch nicht spannend, aber weil also diese regionale Vernetzung, wie viel Unternehmen jetzt, das kann man ja auch nur schätzen oder auch noch nicht mal das, also aus diesem Gemeinwohlansatz zu sagen, wir sind ja aus der Region für die Region. Die einen haben ein bisschen Geld und das hebeln wir über fremdes Geld der Bank in Projekte, in Firmen, in Häuser, in Autos, in Maschinen, in Arbeitsplätze. Da werden wir ja ein ganz schönes Rad über die 111 Jahre gedreht haben. Und
das werden ja viele, viele Milliarden sein, viele, über die wir viele. Da reden würden, ja. Weil allein die Ausbringungen, die wir in einem Jahr haben und jetzt mal bezogen auf das letzte Jahr, waren über 150 Millionen, ja, die wir da letztendlich ausgebracht haben. Also von der Seite her, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf 111 Jahre, klar, die Bank ist natürlich gewachsen. In den Anfängen waren das andere Zahlen, Reichsmark begonnen, über D-Mark weiter etc. Aber wie gesagt, das werden Größenordnungen in den zig Milliarden sein, ja, die wir hier letztendlich in diesem regionalen Wirtschaftskreislauf mitbewegt und umgesetzt haben, ja. Und ein sicherer, stabiler Anker auch immer waren, ja. Auch das gehört ja, glaube ich, mit dazu, wirklich zu sagen, wir haben als Bank immer ein stabiles, ein sauberes Fundament gehabt. Wir hatten nie die Notwendigkeit, wenn man jetzt an das Thema Bankenkrise denkt, was ja vor einigen Jahren das Thema war, ja, staatliche Unterstützung.
Keine Anträge stellen an der falschen Stelle.
Genau. Also das sind alles Themen, wo wir weit vorne weg waren, ja, und wo wir nie die Notwendigkeiten hatten, weil wir immer dieses stabile Fundament letztendlich hatten und auch daran gearbeitet haben, immer wieder aufs Neue dieses stabile Fundament nicht nur zu bewahren, sondern zu erweitern und eben für die Zukunft auch fit zu machen. Ja.
Und ich, das ist ein total schöner Punkt von dir, Uli. Das müssten wir jetzt fast mal versuchen, retroperspektiv so weit wie möglich noch zurückverfolgen, wie viele Unternehmen haben wir gegründet, ne? Wie viele Existenzgründungen begleitet, wie viel Arztpraxen an den Start gebracht, wie viel Unternehmensnachfolgen finanziert, wie viel Wohnhausträume.
Unglaublich,
das werden richtig viele sein. Damit die regionale Bauwirtschaft angekurbelt und. Es wäre fast schön, das zumindest mal für die Zukunft, wenn die nächsten Vorstände irgendwann mal hier sitzen in 111 Jahren, mit dir wieder einen Podcast machen oder mit deinen Nachfolgern. Ja,
hab ich noch mehr graue Haare.
Wenn du dann die Frage stellst, dass die dann adäquat beantwortet werden kann. Wir nehmen das mal auf als
Hausaufgabe. Ich finde ja, dass auch für Unternehmer, wir sind uns ja ganz oft nicht der Hebelwirkungen bewusst, die wir eigentlich auslösen. Wir tauschen ja viel zu oft Zeit gegen Geld, aber nicht zu gucken, was ist denn der Hebel, den unser Geschäft ausmacht. Und ich versuche es immer mal in Laiendeutsch zu sagen, was macht denn so eine Bank aus? Da hat ein Unternehmer eine Idee. Ich zum Beispiel bring auch irgendwie ein bisschen Eigenkapital mit. Und dann kommt ALG, andere Leute Geld. Also 10% oder 20 bringt man mit, 80 oder 90 legt ihr drauf. Und dann ist es doch so, die Idee plus euer Geld gibt dann am Ende eine Existenzgründung bei geteiltem Risiko.
Ja, das ist zu einfach, Uli.
Das ist zu einfach?
Das wäre zu einfach. Das wäre, wie es jede Bank macht.
Ja, ja, ich mache natürlich
kommt,
mehr.
Bei uns kommt der Unternehmer mit der Idee und dann geht er mit uns in den Sparring. Und diskutiert mit uns über seine Idee und nimmt den Input, den wir ihm geben können, aufgrund unserer Erfahrung, all dieser Gründungen, ne, vielleicht auch in Art Verwandten oder ähnlichen Branchen, dann gehen wir mit ihm in den Dialog und finden für ihn die passende Lösung oder eben auch nicht. Wir würden ihm auch ehrlich sagen, Mensch, an der und der Stelle hat deine Idee vielleicht aus unserem Blickwinkel noch ein Verbesserungspotenzial, denk doch nochmal drüber nach. Also wir sind nicht nur da, um reaktiv Kreditwünsche zu erfüllen, sondern wir haben einen anderen Anspruch, unseren Unternehmer wirklich richtig zu begleiten und zwar
ja, genau.
auch im Businessmodell.
Bei euch ist mehr, also die Grundgedanke, Fleiß ohne Geld ist schwierig und Geld ohne Fleiß auch, also auch, ja. diese Jobsharing-Geschichte zwischen Bank und Unternehmer, und wir haben ja ganz viele Podcast-Folgen gemacht, wo wir Unternehmer zu Wort haben kommen lassen, die woanders mit ihrer Idee gescheitert sind, weil ihr im Thema Sparring hinterfragt habt, weil ihr an die Leute geglaubt habt, weil ihr gesagt habt, nee, das ist eine coole Idee, das testen wir, das probieren wir aus. Weil das macht euch ja wieder zum Thema Förderauftrag anders, ja. Weil ja dann wieder die regionale Vernetzung da ist und das wieder zurück auf den Unternehmermittelstand, sich mal zu trauen, zu seinen Werten zu stehen, zu Dinge, auch mal Geld zu riskieren. Das kann ja auch mal beim Kredit, das ist ja einfach systembedingt, kann ja auch mal schief gehen, und mit dieser Expertise da dran zu gehen, das macht schon ganz viel Sinn. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr sollten wir unsere Podcast-Folge nicht auf 111 Minuten ausdehnen, sondern unterhalb einer Stunde bleiben und gucken, was würden wir denn, wenn wir jetzt noch drei Tipps aus dieser 111-jährigen Geschichte, aus eurer Expertise mit an Unternehmer, die auch über mehr Generationen nach vorne denken. Was wären denn drei Tipps, die ihr unseren lieben Hörern mit auf die Reise geben könnt?
360 Grad. Drei Tipps für dich.
Also ich denke erstens mal tatsächlich sich immer wieder aufs Neue überlegen, was wir vorhin schon ja mehrfach gesagt haben, Mehrwert Nutzen stiften. Was treibt uns an für unsere Kunden und in dem Moment ja auch für unsere Mitglieder? Dann das zweite ganz wesentliche, Mitarbeiter auf diesen Weg mitnehmen, hier den möglichen Raum dafür auch geben, der Mitgestaltung. Und das dritte, das war, um da nochmal an das Bild anzuknüpfen, eben diesen Langfristfokus zu haben, diese Fokussierung auf ein Ziel zu haben und da immer wieder auch mit einer hohen Hartnäckigkeit dran zu bleiben und eben nicht irgendwas sofort sich aus der Bahn bringen zu lassen, nur wenn irgendwelche Kleinigkeiten auftauchen, sondern tatsächlich diese Langfristfokussierung, die, glaube ich, schon ein sehr entscheidendes Momentum ist für die Ausrichtung, egal ob da jetzt Bank draufsteht oder ob da Unternehmen XY draufsteht. Also den klaren Blick zu haben, wo wollen wir hin, und dann diese anderen beiden Komponenten, und dann hat man da, glaube ich, eine ganz gute Ausgewogenheit und dann kann das auch mit den nächsten 111 Jahren gut klappen.
Das hört sich gut an. Das war ein gutes Schlusswort. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank, Joachim, ganz herzlichen Dank, Klaus. Und euch natürlich als liebe Hörer ganz herzlichen Dank, dass ihr jetzt nicht 111 Minuten, sondern 58 Minuten mit uns verbracht habt und hoffentlich ganz viele Impulse mitgenommen habt. Wie könnt denn ihr in die nächsten Generationen eurer Zukunft einsteigen? Bis zur nächsten Folge. Macht's mal gut. Bis bald. Tschüss.
Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes.